Ja, während die Kinder nach vorne kommen, kann ich euch ja schon herzliche Grüße ausrichten aus Sonneberg und von meiner Frau. Und wie gesagt, eine kleine Kindergeschichte. Ja, und ihr könnt ruhig, ihr müsst ja nicht rennen, damit ihr euch ja nicht an dieser Ecke stoßt. An so einer Ecke habe ich mich nämlich schon mal gestoßen. Und das tut wirklich weh. Okay, ihr kommt nach vorne. Unten ist es auch schön, aber ich komme dann so schlecht wieder hoch, nicht wahr? Das ist halt so eine Sache. Ja, also die Geschichte, die ich euch heute erzähle, die habe ich selber erlebt. Ihr könnt euch auch auf die Bank, oder sollt ihr euch nicht auf die Bank setzen? Wenn es euch jemand verboten hat, will ich es euch nicht erlauben. Aber okay. Also, ich war schon ein paar Jahre älter als ihr. Ich hatte die Schule schon beendet und hatte meine Lehrzeit begonnen und auch schon das erste Geld bekommen. Mein Vati hat mich mit dem Moped fahren lassen. Die Fahrerlaubnis hatte ich schon ganz zeitig gemacht, mit 15. Und da bin ich dann in die Stadt gefahren und wollte tanken. Manche, die mit dem Moped oder Mofa oder auch Auto ihrer Eltern fahren, die lassen das Tanken die Eltern machen. Aber bei mir war das so, ich wollte tanken. Ich hatte zumindest den guten Willen, bin da rein in eine Straße gefahren und weil die Tankstelle geschlossen hatte, ob die Mittagspause gemacht haben oder was, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte die Tankstelle geschlossen, bin ich einfach wieder zurück den gleichen Weg gefahren. Und vorn an der Einmündung, wo die Straße dann in die Hauptstraße einmündete, stand ein Polizist und hat den Verkehr so geregelt. Kennt ihr das noch? Wo der, da gab es nicht überall Ampeln. Es ist auch heute manchmal so, dass die Polizisten da so dastehen, da muss man halten und wenn sie so dastehen, darf man vorbeifahren. Kennt ihr bestimmt oder habt ihr das in der Schule gelernt. Jedenfalls hat er so gestanden, dass immer eine Hand so vor mir war, dass ich natürlich nicht unter seinem Arm durchfahren konnte. Das darf man ja nicht machen. Und so habe ich halt gewartet an der Kreuzung und er hat mich warten lassen und warten. Ich habe gedacht, es sind 20 Minuten, aber in Wirklichkeit waren es bloß 3 Minuten. Aber das ist ja lange, nicht wahr, wenn man so da stehen muss. Und dann hat er mich so an den Straßenrand gewinkt. Er ließ mich nicht rumfahren. Und dann ist er so an mein Moped gekommen, zu mir gekommen und hat gefragt, weißt du, was das für eine Straße ist? Und dann habe ich so gesagt, naja, das ist eine Nebenstraße. Ja, das reicht nicht. Was ist das für eine Straße? Ich bin halt nicht drauf gekommen, ich wusste das auch nicht, bis er mir dann sagte, das ist eine Einbahnstraße und da darfst du nicht, du hättest gewusst, nicht wahr? Naja, es war aber zu spät dann auch. Jedenfalls hat er dann gefragt, wie viel verdienst du denn? Ach, ich hatte gerade mein erstes Lehrlingsgeld bekommen und musste sagen, 75 Mark. Es ist ungefähr so viel wie 75 Euro heute oder ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber kein großer Unterschied. DDR-Mark waren das ja noch. Und von diesen 75 Euro, Mark hat er mir 5 abgenommen. Und da hat er mich noch geschickt, weil ich nur großes Geld hatte. Also irgendwie hatte ich keinen 5-Euro-Schein, 5-Mark-Schein, musste ich noch zum Friseur gehen und da haben mich meine anderen Lehrlingskollegen noch gesehen. Was rennt der jetzt auf der Straße rum, obwohl vorne sein Moped steht? Ja, diese Einbahnstraße bin ich nie wieder zurückgefahren. Am vergangenen Montag war ich wieder in der Stadt zufällig, dachte ich, da musste mal hinfahren, ob das immer noch eine Einbahnstraße ist. Bis heute, und das sind nun fast 50 Jahre her, ist das immer noch eine Einbahnstraße, aber die bin ich nie wieder falsch gefahren. Ich bin diesmal, habe ich nicht gewendet an der Stelle und immer zurück. Und ob es mit 5 Euro diesmal abgegangen wäre, wie 5 Mark damals, weiß ich auch nicht. Jetzt sind nämlich die Regeln noch ein bisschen strenger geworden. Gibt es Punkte, die nicht so schnell wieder verschwinden wie früher. Ja, und ich habe so gedacht, Jesus anstelle des Polizisten, ob der mir auch 5 Mark abgenommen hätte oder euch 5 Euro, was meint ihr? Oder hätte der einfach so gesagt, mach's nie wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber Jesus Christus vergibt uns auf alle Fälle unsere Schuld. Wenn wir auch manchmal unsere Strafe hier auf dieser Erde tragen müssen, so bin ich überzeugt, dass der Herr Jesus Christus mir den Fehler von damals auch vergeben hat. Und wenn ihr mal einen Fehler gemacht habt, wenn ihr böse zu euren Eltern gewesen seid oder zu euren Mitgeschwistern oder in der Kinderschule, kann man auch den Herrn Jesus Christus und den anderen um Vergebung bitten und sagen, also es tut mir leid, dass ich so zu dir gewesen bin. Und dann dürfen wir auch wirklich froh sein, dass der Herr Jesus Christus uns unsere Schuld vergibt und uns auch hilft in der Zukunft, das nicht immer wieder mit der gleichen Schärfe zu machen, sondern dass es auch mal ein bisschen besser wird. Dass vielleicht der Abstand immer größer wird, wo wir so böse sind. Und eines Tages haben wir uns dann so in den Griff und sagen, nee, geht schon so. Das bedeutet nicht, dass wir ganz hundertprozentig sündlos werden. Aber das eine oder andere in unserem Leben, das können wir abstellen. Und dazu gibt Jesus uns die Kraft. Okay, ein paar Bonbons habe ich ja noch vom letzten Mal. Da dachte ich, da muss ich keine neuen kaufen. Aber das nächste Mal bringe ich euch wahrscheinlich dann wieder was anderes mit. Ihr müsst also keine Strafe heute von mir bezahlen, sondern ihr kriegt sogar noch was. Ah, das sind alle gleich, die schmecken alle gleich. Da brauchst du nicht rauszusuchen. Die Grünen wollt ihr nicht, lieber die Roten, aber die schmecken auch nicht alle. Nochmal austauschen lassen. Genau. Ja. Ach nee, ich habe noch was vor mit euch. Und zwar würde ich gerne noch mit euch beten. Das habe ich mir vorgenommen, dass wir noch mit euch beten. Sitzen bleiben oder aufstehen? Was denkt ihr? Ach, ihr seid so schnell nach oben, da können wir auch aufstehen, nicht wahr? Und dem Herrn Jesus Christus danken, dass er mit uns so lieb ist. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns lieb hast. Dass du uns auch unsere Schuld vergibst und wenn wir bös gewesen sind, wenn wir etwas nicht so getan haben, wie du es gerne möchtest und wie es auch unsere Eltern wollen, dann vergibst du uns unsere Schuld, wenn wir das auch bekennen. Aber wir wollen nicht immer bloß wieder in den gleichen Fehler reintapsen. Wir bitten dich auch um die Kraft, dass wir manches, was wir falsch gemacht haben, in Zukunft besser machen. Und ich danke dir, dass du uns auch dafür die Kraft schenkst. Dich wollen wir lieben, Herr Jesus Christus, und dir wollen wir Freude bereiten. Amen. Amen. Ja, also bis zum nächsten Mal. Hört noch ein bisschen zu. Oder ist jetzt eine Kinderpredigt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr könnt gerne noch bei mir zuhören. Ja, Geschwister, in irgendeiner Weise sind wir ja alle auf der Suche nach dem Glück. Aber geht es euch auch so, dass wir meinen, dass das Glück immer ein Stück voraus ist, ist nicht manchmal das Glück immer ein Stück schneller als wir? Als Vorschulkinder, da freuen wir uns dann auf die erste Klasse. Endlich bekomme ich eine Zuckertüte. Endlich kann die Schulzeit beginnen. Und während der Schulzeit, da sieht das Ganze schon anders aus. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, oder ihr jungen Leute auch jetzt noch, an die Zeit, wo ihr gestöhnt habt, wo wir gestöhnt haben, wenn eine Arbeit nach der anderen geschrieben wurde. Obwohl, auf die Diktate habe ich mich immer gefreut. Da war die Stunde so schnell um. Wir haben das Diktat geschrieben, war wunderbar. Und dann haben noch manche gesagt, die Schulzeit ist die schönste Zeit. Und auch wenn mir manches gefallen hat in der Schule, habe ich sie doch erstaunt angeguckt. Wirklich? Ist die Schulzeit die schönste Zeit? Wer von euch stimmt mir denn zu, dass die Schulzeit die schönste Zeit ist? Darf ich mal die Hände sehen? Ich will jetzt nicht die Gegenprobe machen, wer sagt, nein, das ist nicht so. Irgendwann, aber am Ende der Schulzeit, da sehnten wir uns dann nach einem Beruf. Endlich mal was Richtiges lernen. So wie ich das auch hier angedeutet habe. Endlich mal nicht mehr von den Eltern und von der Oma abhängig zu sein und da ein paar Geldstücke abzubetteln. Aber trotzdem stiegen unsere Wünsche, sie stiegen und wir konnten uns nur wenig leisten. Manche erleben ja bei der Berufswahl die erste Ernüchterung. Und sie merken plötzlich, wenn ich besser in der Schulzeit gelernt hätte, dann hätte ich vielleicht meinen Traumberuf bekommen. Und dann ist der Numerus Clausus so niedrig, dass manche auch das Studium, was sie eigentlich beginnen wollten, nicht beginnen können, weil ihre Zensuren eben doch nicht ganz so gut sind, wie sie sich das gewünscht hätten. Hätte ich doch ein wenig besser gelernt. Und manche sagen sich auch, ich muss den Frust irgendwie wieder loskriegen. Sie drehen dann ihre Kopfhörer oder ihr Radio, ihre Stereoanlage ein bisschen weiter auf und versuchen, diesen Ärger mit ein paar heißen Hits da wegzubringen. Früher hat man dann Holz gehackt und manche haben auch Fußball gespielt, so richtig Bolzen, um diesen Frust da wieder loszubekommen. Heutzutage spielen manche nur Computerspiele, aber ob damit auch Adrenalin abgebaut wird, ich weiß es nicht. Ja, diese Geschichte von der Einbahnstraße, die habe ich euch jetzt schon erzählt, ihr habt ja mit zugehört. Und dann rückte irgendwann auch die Facharbeiterprüfung heran. Ach, auf die hatte ich mich auch gefreut. Facharbeiterprüfung war schön. Noch dazu, dass man mich 4 Monate eher entlassen hat und gesagt, dir geben wir das schon 4 Monate eher. Aber das wahre Glück, das wahre Leben war trotzdem in weiter Ferne. Nun sehnten wir uns nach einem Lebenspartner, endlich verheiratet zu sein. Ja, so schnell, wie ich das jetzt erzähle, geht es gar nicht. Als wir dann endlich verheiratet waren, da ging es darum, sich ordentlich einzurichten. Manche von uns sind vielleicht immer noch dabei, sich einzurichten, und andere werfen schon die Sachen wieder raus, weil sie abgewohnt sind, und kaufen sich Neues. Haben wir das Glück gefunden, wenn wir alles haben? Wenn wir 3D-Fernseher, wenn wir unser Wunschauto, wenn wir den Waschtrockner haben oder wenn wir uns die Weltreise leisten können, ist das dann das wahre Glück oder ist da immer noch ein Stück in der Ferne? Viele Menschen erwarten nicht viel mehr vom Leben. Wenn sie soweit alles haben, dann setzen sie sich vor den Fernseher, in einen Fernsehsessel oder setzen sich an das Steuer eines flotten Wagens und das ist dann ihr Glück, das war's dann. Manche wandern auch aus und versuchen jenseits der deutschen Grenze dem wahren Glück ein Stück näher zu kommen. Aber finden sie es dort? In Norwegen oder in Kanada? Ich denke an einen jungen Mann, der hatte sich ein großes Teleobjektiv für seinen Fotoapparat gekauft. Das war so teuer, das hat mehr als einen Monatslohn gekostet. Und als ich ihn fragte, was willst du denn mit diesem riesigen Teleobjektiv? Es ist also ein Fernrohr für die Kamera, nicht wahr? Du kannst also dann Objekte ganz weit ranholen. Da hat er gesagt, ich möchte in Australien Kängurus fotografieren. Ob er jemals ein Känguru vor seine Linse bekommen hat, weiß ich nicht. Wenn ich ihn irgendwann mal sehe, werde ich fragen, hast du mit deinem Teleobjektiv in Australien Kängurus fotografiert? Bei dieser Aufzählung, da fragen wir uns natürlich, fehlt da nicht noch irgendwas? Hat der wirklich sein Ziel erreicht, der eine gute Zusatzrente und eine altersgerechte Wohnung gefunden hat? Die Bibel gibt uns auf diese Fragen eine Antwort und ich möchte mit euch Jeremia 29 aufschlagen. Jeremia 29. Und dort die Verse 12 bis 14 a lesen. Jeremia 29, 12 bis 14 a. Ich lese zunächst mal nach der revidierten Elberfelder. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Manchen von euch kommen vielleicht bei diesen Worten die Melodien aus dem Elias von Mendelssohn Bartholdy in den Sinn. Da heißt es ja in diesem Lied, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich finden lassen, spricht unser Gott. Und so wie Gott den Menschen damals versprochen hat, sich finden zu lassen, so verspricht er es uns auch heute. Und in irgendeiner Weise sind wir ja auf der Suche nach dem Glück. Und ich möchte die Suche nach dem Glück in einer gewissen Weise auch mit der Suche nach Gott vergleichen. Denn wie wollen wir das wahre Glück finden, wenn wir Gott nicht gefunden haben? Die Bedingung, um Gott zu finden, ist eindeutig. Welche Bedingung wird uns also hier in diesem Text genannt? Was ist wichtig, um Gott zu finden? Von ganzem Herzen sollen wir ihn suchen. Und dann haben wir auch die Verheißung, wenn ihr das tut, wenn ihr es mit ganzem Herzen tut, dann will ich mich von euch finden lassen. Wenn wir also mit all unseren Fasern Gott suchen. Ich habe mir das heute früh noch mal im Auto überlegt, ob ich euch frage, wer von euch hat denn Gott gefunden? Wer von euch würde sagen, ich habe Gott gefunden? Ich Ja, ich will euch jetzt nicht ermutigen, Hände hoch, so ungefähr wie bei der Wahl, komm abstimmen. Das ist ja auch so eine Frage, nicht wahr? Es ist auch so, wer meint, Gott gefunden zu haben, wird mit dem Suchen nicht aufhören. Im Gegenteil, wer Gott gefunden hat, wird immer mehr von seinem Wesen, von seinen Absichten, von seiner Liebe kennenlernen. Wenn ihr also die Frage so verstanden habt, wer von euch hat Gott gefunden und braucht deshalb nicht mehr zu suchen, dann seid froh, dass ihr eure Hände unten gelassen habt. Wer aber die Hand gehoben hat und hat gesagt, ich suche Gott, ich habe ihn gefunden, aber mit dem Suchen höre ich nicht auf. Ich denke, wenn man so eingestellt ist, kann man trotzdem die Hand heben. Gottsucher bleiben ihr Leben lang Gottsucher, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und wenn wir eines Tages dann Gott wirklich sehen können, dann wird es erst richtig interessant. Und wie arm sind doch die Menschen dran, deren Leben nur aus Arbeit, aus Hobby und aus Schlafen besteht. Gott ist nicht nur so, dass er sich von uns suchen lässt, sondern, und das ist jetzt mein nächster Gedanke, er möchte auch uns suchen. Nicht nur wir suchen ihn, sondern auch er uns. Und hier habe ich so ein paar Bibelverse, die vielleicht nicht so richtig bequem sind. Hiob 33, Verse 14 bis 22. Lest das mal mit mir. Hiob 33. Vor den Psalmen, wenn man es nicht so sehr gut findet, sucht man erstmal die Psalmen und dann davor ist der Hiob. Hiob 33 und da lese ich mal ab Vers 14. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Nur beachtet man's nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffart tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss. Auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern und richtet ihm sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch schwindet dahin, dass man's nicht ansehen kann, und seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Geht das in euren Kopf, wenn ihr das so lest, wie Gott den Menschen so nachgeht, wie er nach den Menschen sucht und ihn heimsucht? Mir ist das irgendwie unangenehm und doch spricht Gott zu uns auf diese Art und Weise. Er spricht auch durch Krankheit, durch Schicksalsschläge, durch Verlust von lieben Menschen und auch durch Verlust von Dingen, die uns wertvoll erscheinen. Vor einiger Zeit fragte eine Frau, die sich den Arm gebrochen hatte, was muss ich bloß für ein schlechter Mensch sein, dass ich den Arm gebrochen habe und dass Gott das zulässt? Der wollte von mir eine Antwort. Aber zum Glück hat sie sich selber die Antwort gegeben und sie hat sich dann die Antwort gegeben und gesagt, naja, vielleicht will Gott mir doch etwas sagen. Was hättet ihr zu ihr gesagt? Hättet ihr gesagt zu ihr, Ja, also Gott benutzt solche Zwischenfälle, um uns Lehren zu erteilen. Sagt man das jemand, der sich ein Bein oder ein Arm oder der in einer Krankheit ist, sagt man das zu ihnen? Manchmal denke ich, ist es besser, wir machen das, was Hiobs Freunde gemacht haben, die ersten 7 Tage, nämlich, was haben sie gemacht? Ja, ob sie wirklich kein einziges Wort gesagt haben oder ob sie manchmal genickt haben und Ja gesagt haben. Ich denke, Schweigen ist gut, aber es muss ein verständnisvolles Schweigen sein. Ein hörendes, ein wohlwollendes Schweigen. Glaubt ihr, dass das geht? Wenn jemand seine Geschichte erzählt, wenn man ganz unparteiisch da so da sitzt und desinteressiert, da hat gar niemand groß Lust, seine Geschichte zu erzählen. Wenn aber jemand ganz aufrichtig zuhört, so wie ihr das jetzt auch macht, während ich meine Geschichten erzähle, dann ist das angenehm, dann ist das Schweigen auch für den, der da spricht, angenehm. Als ich mit meiner Herzoperation im Bett lag, hat zum Glück niemand zu mir gesagt: Siehst du, Bruder Langer, Gott möchte dir mit dieser Sache zeigen, dass du was falsch gemacht hast und du solltest dein Leben mal überdenken. Hat niemand gemacht. Die waren alle ganz lieb zu mir, die mich also da besucht haben. Aber trotzdem, wenn ich mir selber drüber Gedanken mache, wie die Schwester, die den Arm gebrochen hatte, wenn ich mir selber Gedanken mache und frage in einer kritischen Situation, was Gott mir wohl damit sagen möchte, dann ist es in Ordnung. Aber wir sind nicht befugt, die Leute da drauf zu stoßen. Und Gott schreibt ja bekanntlich auf krummen Zeilen gerade, er will alles so zum Ziel führen, wie es für uns gut ist. Im Hiob-Buch geht es noch ein bisschen weiter. Es ist praktisch jetzt so erst mal runter ins Tal gegangen. Und wenn wir jetzt ab Vers 23 weiterlesen, da geht es irgendwie nach oben. Positiv. Guckt mal an, Hiob 33, habt ihr vielleicht noch aufgeschlagen, und da lese ich mal bis Vers 30. Ab Vers 23. Also da hieß es vorher, ernährt sich der Grube und das Leben den Toten. Ja, das ist ja auch manchmal so, dass es uns so schlecht geht oder so schwere Operationen, dass man dann wirklich da dem nahe ist. Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus 1000, kundzutun des Menschen, was für ihn recht ist, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Sein Fleisch blühe wieder wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Er wird Gott bitten und der wird ihm Gnade erweisen und wird ihm sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Leuten Lob singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Siehe, das alles tut Gott 2 oder 3 Mal in einem Leben, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Nicht wahr? Das sind irgendwie andere Verse, als wenn man das so ziemlich oberflächlich sieht. Was Gott da mit den Menschen macht, das wiederholt er nicht immer zu, wie wir das eben gelesen haben. Gott hört auch mal auf, nach diesen 2 oder 3 Mal, weil er ja höflich ist, weil er uns nicht auf die Nerven gehen will, macht er das nicht so, wie das manche von irgendwelchen Geheimdiensten machen, die den Menschen immer wieder ins Wasser tauchen oder ihn immer wieder mit Wasser begießen, Waterboarding, bis er dann schließlich alles macht, was er will. Gott macht das nicht so. Er macht 2 oder 3 Mal eine Pferdekur mit uns, aber wenn dann die Kur anschlägt, ist es okay. Und wenn sie nicht anschlägt, dann geht auch Gott zurück und sagt, tja, dann lasse ich dich in Ruhe, zumindest vorerst bis zum Endgericht. Und so helfen die Erfahrungen, die wir machen, auch das Wesen Gottes besser zu verstehen. Ich habe da wohl gehört, dass der Paul gesagt hat, wir werden durch diese Predigt das Wesen Gottes besser verstehen. Darum geht es mir wirklich in dieser Predigt. Wenn wir uns die einzelnen Glaubensbekenntnisse ansehen, die einzelnen Konfessionen, dann merken wir, dass jede Kirche, jede Denomination, jede Konfession etwas anderes betont, eine andere Wesenseigenschaft ihres Gottes. Manche denken auch, Gott sei ein strenger Gott, der die ungläubigen Menschen so lange und immer wieder für 1000 Jahre in den Feuersee taucht, bis sie dann schließlich sagen, ja Gott, jetzt liebe ich dich. Und weil sie dann Gott lieben, dürfen sie aus dem Feuersee raus mit auf die neue Erde. Haben wir so einen Gott, der nicht Waterboarding macht, sondern Feuerboarding, bis die Leute dann schließlich ganz fröhlich sind? Andere vergleichen auch Gott mit einem gemütlichen Großvater, der öfter mal ein Auge zudrückt, weil er einfach die Kontrolle über das Ganze verloren hat. Die Bibel aber, die lädt uns ein, einen Gott zu suchen, der gerecht ist, der allwissend ist, der voller Liebe ist und eine unbegrenzte Macht hat. Und diesen Gott suchen und finden muss jeder selbst. Wir können die Gewissheit der Gottesnähe nicht an andere Menschen vererben, auch nicht an unsere Kinder. Und zum Schluss würde ich gerne noch mit euch versuchen, Gottes Wesen in Worte zu fassen, indem ihr einen Satz vollendet, den ich anfange. Gott ist für mich wie, und jetzt bitte ich euch mal, den Satz zu vollenden. Vielleicht mit dem Bild, mit dem Vergleich, darf aus der Bibel kommen, oder eure eigene Erfahrung, Gott ist für mich wie ein oder auch ohne ein. Wer möchte da mal einen Satz noch dazu sagen? Gott, ein feste Burg ist unser Gott. Ein Vater. Ja? Noch mehr? Ja, bitte. Eine Lebensquelle. Ja. Darf man auch sagen, Gott ist für mich wie eine Mutter? Ist das erlaubt?
Gott ist für uns alle. Alles.
Alles, ja, da kann man jetzt. Ja. Ja, es ist auch so, dass Gott wie eine Mutter ist. Er tröstet uns wie eine Mutter. Tröstet. Was habe ich mir nachher geschrieben? Ja, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Er ist für uns ein Rettungsring. Ja, also ihr könnt ja auch noch weiter suchen und überlegen, was Gott für euch ist. Und ich lade euch ein, dass wir auch in Zukunft weiter unseren Gott suchen. Und er wird sich finden lassen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Amen.